Ja, ich wünsche Ihnen auch einen guten zweiten Advent. Heute geht es um Matthäus 24, Vers 1 bis 14, wo Jesus kurz vor seinem Tod noch etwas über den Tempel und die Zukunft der Welt sagt. Da heißt es, Jesus verließ den Tempel und wollte weitergehen. Und seine Jünger traten hinzu, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Er aber begann und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerstört würde. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand irreführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und werden viele irreführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich, und es werden da und dort Hungersnöte und Erdbeben kommen. Dies alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst sein. Und dann werden viele abfallen und werden einander verraten und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden auftreten und werden viele irreführen. Und weil die Gesetzesverachtung überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ja, es gab eine Werbung, ich mache jetzt Schleichwerbung, werden Sie merken, auf diese Steine können Sie bauen. Ist die Frage, worauf kann ich bauen im Leben? Das Volk Israel dachte, wir können auf unseren Tempel bauen, denn solange der Tempel bei uns ist, ist Gott bei uns, das ist ein siegreicher, wunderbarer Gott, und dann kann uns nichts passieren. Dieser Tempel war ein herrliches Gebäude, riesige Steine waren die Grundlage. Wer heute mal in Jerusalem ist, sieht noch Reste der Stützmauer des Tempelgeländes, nicht des Tempels, die teilweise 3 bis 5 Meter lang sind, diese Steine. Und im Tempel waren Steine zwischen 7 und 14 Metern Länge. Die hatten mehrere Tonnen Gewicht, vielleicht teilweise bis zu 100 Tonnen. Und von diesen Steinen sagt Jesus, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es war also nicht so, dass man da mit der Schulter mal dagegen rammt und sagt, ich schmeiße den runter. Da musste man schon ausgefeilte Technik einsetzen, um diese Steine wieder auseinander zu kriegen. Die Römer haben das dann geschafft unter Titus. Die Frage an Sie und an mich ist, auf welche Steine bauen wir? Was gibt es als Grundlage in unserer Gesellschaft oder auch im persönlichen Leben? Ja, manchmal gab es traditionelle Werte, auf die man bauen konnte, das nimmt ja immer mehr ab. So Werte wie Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Achtung vor dem Leben nimmt immer mehr ab. Auch die christlichen Wurzeln werden langsam immer mehr ausgetrocknet und freigelegt. Viele Leute verstehen ja heute religionsfrei als frei von Religion, verkehren das also genau in das Gegenteil. Es war ja ein Freisein für Religion und sie machen jetzt ein Freisein von Religion daraus. So versucht man, wertneutral zu leben, was natürlich nicht geht. Worauf können wir bauen? Gibt es den Generationenvertrag noch, dass die nachwachsende Generation für die Älteren sorgt? Oh, wir haben uns oft gegen das Leben der Kinder entschieden, weil das Leben ohne Kinder angenehmer ist. Man kann den Wohlstand besser alleine genießen. Und so bröckelt der Generationenvertrag. Jemand sagte mal, wie man sich eine Zeit lang um Kindergartenplätze gestritten hat, wird man sich vielleicht später um Pflegeheimplätze streiten. Ja, wie sieht das aus? Zudem hinterlassen wir unseren kommenden Kindern einen riesigen Schuldenberg, der sie heute schon belastet und erreicht. Die Frage ist, was sie damit machen werden. Also die Frage ist, worauf bauen wir? Und das ist sehr unterschiedlich zu beantworten. Israel wurde vorgelegt von Gott Segen und Fluch. Wenn Sie mal nachlesen, 5. Mose 27 und 28, wunderbare Segenszusagen, was Gott alles entfaltet im Leben, aber auch Fluch, wenn sie ihm nicht gehorchen. Sie wollten natürlich den Segen, aber sie haben ohne ihn gelebt und sich so den Fluch zugezogen und damit die Zerstörung erlebt. Sie kennen dieses Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten. In der Bibel steht nichts vom lieben Gott, da steht nur, dass Gott Liebe ist. Das ist ja ein Unterschied, ob ein lieber Gott da ist oder ein Gott, der Liebe ist. Hier taucht auch ein Gott auf, der nicht nur Liebe ist, sondern auch gerecht ist und deshalb auch ein Richter ist. Und dann werden hier ja ziemlich viele Dinge aufgezählt, die alle ausgesprochen unangenehm sind, die in dieser Welt auf die Menschen zukommen werden. Der Bruch mit Gott folgen alle anderen Brüche, Vertragsbrüche, Einbrüche, Zusammenbrüche, auch in der Natur. Ja, ein ungewohntes Bild für Gott, dass er hier als der Richter auftritt. In der Bibel gibt es viele Gerichte. Ein ganz bekanntes, was Sie alle kennen, war das Gericht der Sintflut. Viele behaupten ja, das war nur so eine Märchensage, um den Leuten irgendwie Angst zu machen, sie bei der Stange zu halten. Dann könnte man überlegen, wie kommt es, dass 75% der Erdoberfläche von Sedimentgestein bedeckt sind. Sedimentgestein ist ein Gestein, das sich durch Ablagerung bildet. Also die Frage ist, wo kommt denn diese Ablagerung her, wenn es gar keine Flut gab? Wie kommt es, dass Meeresfossilien auf dem Mount Everest oben in 7000 Meter Höhe zu finden sind, obwohl da oben ja gar kein Wasser ist? Wie kommt es, dass in Obertshausen und Nachbarschaft Sandgruben sind, obwohl wir hier doch auf dem Trockenen wohnen? Und viele andere Dinge. Offensichtlich sah früher mal die Erde etwas anders aus als heute, auch die Vegetation und die Klimabedingungen. Ja, Gott gibt Gerichte. Eines, was alle kennen vom Namen her, ist das jüngste Gericht. Aber hier ist die Rede eigentlich von Gerichtswehen auf der Erde. Jetzt wird es ziemlich theologisch, aber ich hoffe, dass mancher es versteht. Was kommt auf uns zu? Die Bibel sagt, da kommt, was hier die Wehen genannt wird, nennt die Offenbarung eine Zeit des Zornes Gottes. Im Alten Testament wird es der Tag des Herrn genannt. Eine Zeit, die das Ende der Welt einläutet. Aber das Ende der Welt sind nicht 24 Stunden, wo der Hammer fällt, sondern eine ziemlich lange Phase. Jetzt ist die Frage, ob die Christen in diese Zeit des Zornes hineinkommen, wie das da in Offenbarung 5, Vers 9 steht, der große Tag des Zornes. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Antwort. In Römer 5, Vers 9 steht, dass Jesus, unser Retter, vor dem Zorn Gottes ist. Also nicht im Zorn, nicht nach dem Zorn, sondern vor dem Zorn. Insofern verstehe ich das so, dass Christen in diese kommende Zeit des Zornes nicht hineinkommen, sondern Jesus sie vorher in die Ewigkeit holt. Ja, trotzdem betrifft es uns, weil heute sozusagen schon eine Art Vorschau läuft, so wie im Kino manchmal eine Vorschau ist, um zu sagen, so wird es werden. So gibt es auch heute schon vieles, was im Vorhinein läuft, was später einmal kommen wird. Es wird einmal kommen, sagt die Bibel, ein sogenannter Antichrist. Vielleicht erinnern Sie sich daran, die Älteren unter uns, dass wir auch mal einen Führer hatten. Der nannte sich nicht Antichrist, sondern der nannte sich der von Gott gesandte Messias. Aber interessant ist, der Gott gesandte Messias gerade das Volk Gottes ausrotten wollte. Also irgendwas stimmte da nicht ganz von der Herkunft. Dieser Gott gesandte Messias sagte, in seinem Namen sei Heil, daher hat man sich sogar so gegrüßt. Heil Hitler. Und er sprach von dem tausendjährigen Reich. Das ist etwas, was der Messias auf der Erde einmal herstellen wird. Ein tausendjähriges Friedensreich. Interessant also, dass wir so einen Führer hatten, der auch schon eine Vorabbildung eines kommenden Weltführers sein wird. Dieser Weltführer wird Antichrist genannt in der Bibel. Ein Mann, der politisch und religiös die Welt führen wird, auf fantastische Weise. Das heißt, ihm wird es gelingen, für ganz kurze Zeit einen Weltfrieden herzustellen, rund um den Globus Frieden. Ja, sowas gab es noch nie, außer im Paradies. Da waren natürlich etwas andere Bedingungen. Aber dann wird alles auseinanderbrechen. Und diese Zeit, wo dieser Führer regiert, nennt die Bibel in der Offenbarung die große Trübsalzeit, etwa 7 Jahre, wo am Anfang eben alles perfekt ist, ehe dann alles auseinanderbricht und am Ende nur noch ziemlich wenige Menschen auf der Erde übrig bleiben. Gut, jetzt könnte man sagen, wenn ich über diese Zeit predige, die uns ja sowieso nicht betrifft, weil die Christen dann nicht mehr da sein werden, hier auf der Erde, warum tue ich das? Aber all die Dinge, die hier stehen, gibt es heute schon in einer Vorschau, Vorabbildung. Ja, geht es also los, damit dass es falsche Christusse gibt. Es gibt zurzeit ungefähr 1500 namentlich bekannte Männer, die sich für Christus ausgeben, wobei es eigentlich ständig mehr werden. Der bekannteste davon ist der Mr. Moon, der diese Vereinigungskirche gegründet hat, ein Koreaner, der behauptet, er sei Jesus. Er hätte jetzt die heilige Ehe gegründet, die Jesus damals ja nicht vollzog, allerdings mit seiner zweiten Frau. Saß auch schon wegen Steuerhinterziehung in Frankreich im Gefängnis. Aber er ist trotzdem Christus und sammelt ziemlich viele Anhänger. Ja, dann gibt es zunehmend Kriege. In der Endzeit wird eben alles katastrophal sein, aber hier steht, erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Denken wir an die letzte Entwicklung hier in Europa. Stichwort ethnische Säuberung kennt mancher noch aus diesen Bosnien-Konflikten. Und auch heute werden ja Länder ethnisch gesäubert. Denken Sie an den Krieg im Sudan, der islamische Norden gegen den christlich-animistischen Süden. Die Leute werden versklavt, ausgerottet, weggeschickt, verjagt. Die UNO schickt da ihre Leute hin, die bisher offensichtlich nichts bewirken konnten. Oder in Indonesien ist es auch ähnlich. Oder denken Sie an die Hutu und Tutsi, die sich gegenseitig die Kehle durchgeschnitten haben. Und das wird sicher nicht das Letzte sein. Kriege werden zunehmen. In Deutschland haben wir schon 59 Jahre Frieden. Zumindest Ruhe. Der Friedensschluss war ja etwas später. Eine Sache, die es noch nie gab in Deutschland, in der ganzen Geschichte. Wir können ausgesprochen dankbar sein. Aber haben wir keinen Krieg? Ich denke, wir haben Krieg in den Familien oft, dass einer sich gegen den anderen erhebt, dass Kinder traurig werden, weil ihre Eltern irgendwo das Dach über den Kopf ihnen fortnehmen. Und auch in dieser Beziehung gibt es Krieg. Also, Kriege werden zunehmen, die Hungersnöte werden zunehmen. Die sind ja meistens selbst organisiert, die Hungersnöte. Das heißt, dort, wo Bürgerkriege sind, ist meistens hinterher dann auch eine Hungersnot oder parallel dazu. Misswirtschaft führt dazu Korruption. Denken Sie an Nordkorea, wo ein Führer sein ganzes Volk mehr oder minder hungern und viele Tausende verhungern lässt. Da sterben ganz viele Menschen als Folge einer Misswirtschaft. Hungersnöte. Oder denken Sie an den palästinensischen Führer, der gerade gestorben ist. Ich sage jetzt nichts über die Politik im Einzelnen, aber wie kommt es, dass ein Mann aus dem normalen Volk plötzlich große Paläste und Vermögenswerte besitzt, obwohl das Geld ja eigentlich zur Unterstützung seines Volkes gedacht war, was dorthin floss. Ja, und Ähnliches, also Korruption ist auch ein heißes Thema und fördert Hunger, weil es nicht, das Geld nicht dort ankommt, wo es hingehört. Erdbeben nehmen zu. Soweit ich gelesen habe, haben sie sich im Laufe der letzten 50 Jahre etwa verzehnfacht. Sie werden kaum eine Woche, auf jeden Fall keinen Monat die Zeitung lesen können, ohne etwas über ein Erdbeben zu lesen, und sei es auch nur eine kleine Randnotiz irgendwo in einem entlegenen Land. Ja, und dann nimmt hier die religiöse Verfolgung zu. Da heißt es, ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Gut, kann man von den Christen nicht sagen, die werden zwar auch verfolgt im Moment, leider. Es gab noch nie so viele Christenverfolgungen wie im letzten Jahrhundert. Man schätzt, dass jedes Jahr ungefähr mindestens 100.000 Christen ums Leben gebracht werden. Nicht nur behindert werden, sondern ums Leben gebracht werden, wegen ihres Glaubens. Aber Christen werden ja keineswegs von allen Völkern gehasst. Im Gegenteil, hier in Obertshausen, der Pfarrer wird sogar zu öffentlichen Veranstaltungen eingeladen, als Vertreter einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Wir werden also nicht gehasst, sondern sogar im gewissen Sinne geehrt. Also geht es hier um diese andere Zeit, wo dieser Antichrist regieren wird. Und es ist klar, dass dann alle, die sich nicht zu ihm bekennen, sondern zu Jesus und zu Gott bekennen, die werden alle verfolgt werden. In der Offenbarung steht, dass jeder ein Zeichen an der Stirn und der Hand haben wird. Ohne das Zeichen kann er weder arbeiten noch etwas kaufen oder verkaufen. Und alle, die diesen Antichristen nicht anbeten, werden umgebracht. Insofern wird es da ein großes Töten durch das Land geben. Und diese Menschen, die sich durch die Hingabe ihres Lebens zu Gott bekennen, werden dadurch ewiges Leben haben. Soweit sind wir noch nicht, aber wir haben zwei interessante Entwicklungen, die gegeneinander laufen und trotzdem parallel sind. Das eine, eine Zunahme religiöser Intoleranz. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt. Früher, wenn man über Islam sprach, sagte man, gut, das ist eine Religion, das ist ein bisschen anders als die unsere. Aber inzwischen merkt man eine unwahrscheinliche Aggressivität, zumindest in bestimmten Bereichen. Aber nicht nur dort, selbst friedliche Hindus zünden plötzlich Kirchen an, verfolgen Leute, verbrennen eine Missionarsfamilie im Auto und ähnliches. Die Intoleranz nimmt zu. Und mit dem Schlagwort Fundamentalist können Sie heute nahezu jede Diskussion beenden, wenn Sie jemanden finden, der grundlegende Überzeugung hat und Sie ihn in die Ecke stellen wollen, können Sie ihn mit solchen Vokabeln dann gesprächstot prügeln oder es zumindest versuchen. Also Intoleranz, auf der anderen Seite genau das Gegenteil, eine religiöse Vermischung. Wer mit dem Esoterikbereich ein bisschen zu tun hat, der weiß, dass da alles ineinander gemischt wird. Also eine Religionsvermengung. Und es ist ja verständlich, wenn da mal ein Führer kommen wird, der eine Welteinheitsreligion führen wird, dann muss es ja da schon eine Entwicklung hingeben, wo alles schon so ein bisschen zusammengemischt wird, bis dann einer mal alles bestimmen wird. Ja, zwei gegensätzliche Bewegungen, die trotzdem parallel laufen. Intoleranz und Verfolgung und Vermischung von allem führen zu einem gemeinsamen Ziel. Am Ende dieser Verfolgungszeit, sagt die Bibel, bleiben von dem Volk Israel zum Beispiel nur 144.000 übrig. Nicht allzu viele, wenn man überlegt, wie viele Millionen es heute sind. Und von dem Rest der Weltbevölkerung wird auch nicht sehr viel da sein. Die Zeit ist hier gekennzeichnet durch Abfall und Verrat. Kann man sagen, haben wir nichts mit zu tun, aber wenn Sie mal an die Stasi-Unterlagen denken, kann man sagen, Deutschland, zumindest auf der anderen Seite, war ja auch mal ein Volk der Verräter, wenn auch nicht aus religiösen Gründen oder vielleicht ja politisch-religiösen Gründen. Also ganz interessant, was da alles zusammenläuft. Dann gibt es viele falsche Propheten. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Willen ansagt, der sich zu 100% erfüllt, nicht zu 95%, zu 100%. Ein falscher Prophet ist jemand, der etwas Wichtiges weitergibt, aber ohne Beauftragung von Gott. Und deshalb wird von dem, was er sagt, vieles nicht geschehen, vieles gar nicht stimmen, weil die Grundlage nicht stimmt. Ja, falsche Propheten gibt es jede Menge im religiösen Bereich, denke aber auch im säkularen Bereich. Jetzt werde ich vielleicht jemand unbewusst liebevoll auf den Fuß treten. Nicht ganz meine Absicht, aber vielleicht doch. Ich denke, es gibt auch säkulare Propheten, die falsch sind. Ich denke an so jemand wie Charles Darwin. Da müsste man natürlich drüber reden. Ich halte die Lehre, die er entwickelt hat, für unbeweisbar und unbewiesen, für eine Irrlehre, die Menschen von dem Schöpfergott wegführt. Habe ich nur mal angetippt, mir ist klar, riesiger Gesprächsbedarf wäre an dieser Stelle. Ich denke an einen Menschen wie Karl Marx, Engels, Lenin, die mit ihrer säkularen Prophetie die Menschen verführt haben, in den Tod getrieben haben. Oder an einen Mao Zedong, ja, in den 60er Jahren lasen die jungen Leute alle ihre rote Mao-Bibel, die Studenten, statt der richtigen Bibel. Oder denken Sie an die Professoren der Frankfurter Schule, die unsere 68er-Leute aufgeheizt haben. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das haben dann auch viele getan. Das waren dann diese Rote Armee-Fraktion. Diese Leute werden heute noch geehrt. Ich meine nicht die Rote Armee-Fraktion, sondern die Professoren. Aber die Frage ist, ob die Lehre, die verbreitet wurde, nicht auch ein Stück weit katastrophal war in ihrer Aussage und Wirkung. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht. Ja, wir sind stolz auf die Auflösung aller Formen. Insofern nimmt die Gesetzesverachtung überhand, steht hier. Ja, wir lösen inzwischen die Ehe, die Familie auf. Es gibt jede Form von Zusammenleben. Randgruppen drängen in die Mitte und werden hofiert. Wir bekämpfen das ungeborene Leben, obwohl wir doch sagen, dass wir ein Rechtsstaat sind. Ich nehme an, Sie kennen alle die Verfassung. Und da gibt es diesen Artikel 2, Vers 2. Da heißt es, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Trotzdem bringen wir statistisch jedes Jahr mindestens 130 Kinder vor der Geburt um. Die werden ja offensichtlich körperlich versehrt, in den Tod getrieben. Und Abtreibung ist sogar möglich bei Behinderten bis zur Geburt, mehr oder minder, wo sie also schon längst lebensfähig sind. Spätabtreibung, wie man das nennt. Ja, wie sieht das aus? Sind wir also nun ein Rechtsstaat oder sind wir keiner? Wie kann man solche schönen Sätze formulieren und das Gegenteil tun? Ganz einfach durch Definition. Wenn man sagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, dann fängt das Jeder eben erst mit der Geburt an. Und was vor der Geburt ist, ist noch kein Jeder. Das ist irgendwas anderes. So kann man also durch Manipulation Gesetze genau in ihr Gegenteil verkehren. Und so nimmt die Gesetzesverachtung zu. Das war jetzt nur ein Beispiel. Tue, was du willst. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Vielleicht kennen Sie dieses Stichwort. Das bedeutet ja schon, dass ich die Wege Gottes gar nicht erst suche, wenn ich nur meinen eigenen finden muss. Und dann heißt es, dass die Liebe in vielen erkaltet. Klar, wenn ich religionsfrei als frei von Religion betrachte, als frei von Gott, aber Gott die Liebe ist, ist klar, dass die Liebe erkaltet. Völlig logisch. Der Egoismus nimmt zu, auch die Sexualität verbreitet sich unwahrscheinlich als Ersatz für Liebe. Wir haben nach dem Krieg Ersatzkaffee getrunken, das war irgendwie so eine Mischung aus und waren begeistert, als es dann echt den Bohnenkaffee gab. Das ist heute vieles Ersatz, obwohl wir es gar nicht brauchten, anstelle dessen, was eigentlich das Echte wäre. Ja, also interessant, was sich alles entwickelt. Und dann heißt es, wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet. Ich werde nicht gerettet, weil ich bis zum Ende ausharre, sondern ich werde gerettet, weil Jesus mein Retter ist, weil er in mein Herz kam und dort auch bleibt. Aber hier geht es ja nicht um Christen, sondern es geht um Gläubige dieser Endzeit. Und die müssen tatsächlich ihr Leben bewähren, denn sie werden sehr schnell den Tod finden. Und wenn Sie hier in Matthäus 24 weiterlesen, ist die Rede von einem Gräuel der Verwüstung. Das heißt, in diesem neuen Tempel wird ein schreckliches Opfer gebracht. Und dann sollen die Leute ins Gebirge fliehen. Das heißt, ihr Leben versuchen zu retten. Und einigen wird das ja auch gelingen. Die werden bis zum Ende durchhalten und dann in dieses tausendjährige Reich kommen, wo Jesus die Erde mit Frieden, mit Wohlergehen, mit Gottes Erkenntnis und langem Leben füllen wird. Ja, ich persönlich kenne natürlich auch viele, auch hier unter uns, vielleicht auch heute Morgen, weiß ich nicht, die den Glauben einmal angefangen haben, ihn aber nicht durchhalten. Ja, wo sie am Anfang begeistert waren, gerade Jugendliche, und dann wurde irgendwas anderes wichtiger, der Sport, die Freunde, später der Beruf, die Karriere. Und dann wurde Gott vergessen. Manchmal ist sogar das soziale Engagement an die Stelle des Glaubens getreten, was ja nicht schlecht ist, aber das Engagement. Aber warum muss es an die Stelle des Glaubens treten? Es ist schön, wenn jemand Christ ist, erwarte ich, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Das heißt, dass der Glaube nicht nur anfängt, sondern auch am Ende immer noch da ist. Dann heißt es hier, das Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündigt. Wir haben nicht das Evangelium des Reiches, sondern das Evangelium der Gnade. Ich rede von Jesus, der für mich gestorben ist, der bereit ist, in mein Herz zu kommen. In dieser Endzeit wird es das Evangelium des Reiches sein, dass Jesus als König wiederkommt, dass er angebetet werden möchte und nicht dieser Antichrist. Und die ganze Erde wird es hören. Das ist ja in Sekundenschnelle möglich. Stellen Sie sich vor, da hat einer Zugang zu den entsprechenden Medien, der kann ja in wenigen Sekunden die ganze Erde erreichen mit dem, was er zu sagen hat. Über Satelliten bis in den entlegensten Winkel. Und wer die Offenbarung mal gelesen hat, da gibt es zwei Zeugen, die 3,5 Jahre lang in Jerusalem auftreten werden, zur Zeit des Antichristen, aber gegen ihn. Wenn die Zugang hätten oder haben zu Medien, können sie selbst gegen diesen Antichrist die ganze Welt erreichen mit ihrer Botschaft von Gott. Ja, wir Christen sollen die Botschaft natürlich auch weitergeben, aber sie ist sicher noch nicht auf der ganzen Welt angekommen. Ja, und dann wird das Ende kommen. Das Ende in der Bibel ist aber nicht, dass jetzt der Vorhang fällt, sondern der Wechsel von dieser großen Zeit der Trübsal, diesen 7 Jahren des Antichristen, hin in das tausendjährige Friedensreich des Messias, wo er die Welt neu bevölkern wird, wo sein Frieden alle Menschen bestimmt, wo dann solche tollen Aussagen stimmen, er wird die Schwerter zu Pflugscharen schmieden und die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen. Und wer mit 100 Jahren stirbt, gilt als jung, denn in dieser Zeit ist der Teufel gebunden für 1000 Jahre und er hat ja auch etwas mit dem Tod zu tun. Das Ende ist also nicht der Vorhang, sondern der Beginn, Übergang in ein wunderbares Friedensreich auf der Erde. Die Einstiegsfrage war, worauf kann ich bauen? Auf welche Steine bauen Sie? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich besuchte vor kurzem eine Familie in Offenbach, die vielleicht sogar hier unter uns ist. Und wir unterhielten uns über das Haus, in dem sie wohnen. Und sie sagten, jeder Stein hier von diesem Haus ist ein Strümmerstein aus Sachsenhausen. Ja, da wurden so nach dem Krieg uns da so ein ganzer Schuttberg hier vors Haus abgeladen. Wir haben jeden Stein abgeklopft und daraus unser Haus gebaut. Insofern kann man also interessanterweise sagen, alles, was hier steht, haben wir zu einem großen Teil selber schon erfahren in Deutschland. Als Folge unseres Gott abgewandten Lebens. Man auch bei uns in einigen Regionen sagen konnte, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja, hier gibt es Hunger, hier gibt es falsche Propheten, hier gibt es Völker, die sich gegeneinander stellen und sehr viel Not, auch Hass auf Christen. Ja, haben wir also schon erlebt, aber die Frage ist ja, worauf kann ich bauen? Auf diesen alten Tempel kann ich nicht bauen, da steht gar nichts mehr davon, sondern es ist nur noch eine große Fläche. Wobei die Juden haben heute, fromme Juden haben Angst, auf den Tempelberg zu gehen, weil sie nicht wissen, wo der Tempel stand. Und wenn sie zufälligerweise auf diesem Tempelplateau das Allerheiligste betreten würden, wo das früher mal war, hätten sie ganz große Angst, dass irgendetwas Schreckliches passiert in ihrem Leben, weil das ja ein Normaler nicht betreten sollte. Ich sage es nur als Beispiel dafür, von diesem Tempel ist effektiv nichts mehr übrig geblieben. Es ist nur noch ein Plateau, eine Hochfläche. Ja, worauf können wir bauen? Jesus sprach von einem neuen Tempel. Er sagte, ich bin der Felsen, auf den aufgebaut wird und jeder Christ ist ein neuer Baustein bei diesem Tempel. Das heißt, jeder unter uns, in dessen Herzen heute Jesus wohnt, ist ein Baustein in diesem neuen Tempel. Und von dem heißt es nicht, dass die Steine irgendwann auseinandergerissen werden, sondern wer die Offenbarung liest, liest sogar etwas von einem Tempel im Himmel. Das heißt, unsere Zukunft geht ganz weit nach oben. Die Frage an Sie ist, sind Sie so ein lebendiger Baustein? Wissen Sie, ich habe Jesus in meinem Herzen, ich habe ihm mein Leben anvertraut und lasse mich von Gott führen im Leben, sodass ich weiß, er hat einen Plan. Das ist keine Frage der Konfession, auch keine Frage der Kirchenzugehörigkeit, ob da jemand ein- oder ausgetreten ist, sondern die Frage des persönlichen Glaubens. Worauf baue ich? Was ist die Grundlage in meinem Leben? Ja, wir haben eine Jahreslosung. Einige kennen die noch, so einen Leitspruch. Markus 13, Vers 31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, worauf baue ich? Auf etwas, was vergeht? Oder auf seine Worte, die bleiben? Auf einen Tempel, den es nicht mehr gibt? Die Frage, was ist die Grundlage? Oder bin ich ein lebendiger Baustein in einem Tempel, den Gott vollenden wird? Das würde ich Ihnen wünschen und mir, dass Sie einfach sagen, ja Herr, ich möchte solch ein Baustein sein und bin gespannt, was du aus meinem Leben und deinem Tempel machst. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was ihn bewegt, vielleicht von dieser Predigt, vielleicht aber auch ganz andere Dinge. Danke, dass du da bist, dass du uns zu solch lebendigen Bausteinen werden lässt oder schon werden ließest und dass du einen guten Plan hast. Danke, dass du das Fundament bist, auf dem wir bauen dürfen und dass das in Ewigkeit hält und niemals vergeht.